Love Brands, der Horizont Podcast.
Hallo liebe Hörer und herzlich willkommen bei unserem Podcast Horizont Love Brands. Horizont Love Brands ist der Podcast zu den Marken, die wir lieben und den Menschen, die sie groß machen. Und heute wollen wir im Podcast über die spontanen, abwegigen Ideen reden, die der Samen für jede große Love Brand sind. Solche Ideen brauchen mutige Macher, wenn sie den Sprung von der Vision in die Realität schaffen sollen. Macher, die verrückt genug sind, dass sie Lust darauf haben, sich scheinbar unmöglichen Herausforderungen zu stellen. Macher, die keine Angst davor haben, ihre Lebensplanung von jetzt auf nachher zu verändern. Einfach nur, weil sie sich in diese eine Idee verliebt haben. Unser heutiger Gast, Marcella Hansch, ist das perfekte Beispiel dafür. Marcella ist die Gründerin und Vorsitzende des Pacific Garbage Screening Projekts und will nichts weniger als die Meere der Welt vom Plastikmüll befreien. Wir haben darüber gesprochen, warum sie für diesen Traum ihre Karriere als Architektin beendet hat und wie sie aus ihrer Idee eine Bewegung mit vielen Unterstützern gemacht hat. In unserem Gespräch verrät sie auch, warum sie keine Lust hat, die Müllkönigin von Deutschland zu werden, wie man die Menschen mit einer großen Idee erkennt und warum sie keine Symbolfigur wie Greta Thunberg sein möchte. Aber die wichtigste Erkenntnis des Gesprächs ist vielleicht: Eine Love Brand, die die Menschen bewegt, kann sogar so einen langweiligen Markennamen wie Pacific Garbage Screening haben. Viel Spaß beim Zuhören.
Sie haben ja etwas gemacht, wovon viele Leute träumen. Sie haben einen spontanen Einfall nicht nur eine Nacht lang genossen, sondern Sie haben daraus tatsächlich ein Projekt gemacht. Und noch besser, Sie haben ein Projekt daraus gemacht, was ein bisschen Weltrettung, ein bisschen Weltverändern ist, also wo auch wirklich Mut dafür gefordert ist. Mir stellt sich aber die Frage, wenn Sie auf eine Party jemand kennenlernen, hat der dann oder die dann Angst, mit ihnen zu reden, weil sie fürchtet, jetzt den Rest des Abends nur über Müll im Pazifik zu reden und die Frage sich stellen lassen zu müssen, was tust du denn jetzt für die Weltrettung?
Nein, gar nicht. Also ich rede zwar sehr, sehr gerne über das Projekt und über mein Herzblut, aber nicht ungefragt. Also meistens tatsächlich nur, wenn ich darauf angesprochen werde. Und gerade auf Partys bin ich auch mal froh, wenn es auch um andere Themen geht. Und ich würde nie Leuten einen Vorwurf daraus machen. Hin und wieder mache ich einen Hinweis, wenn jemand wieder den Plastikstrohhalm in seinem Cocktail hat, aber eher mit einem Augenzwinkern, weil das ist ja auch so unsere Philosophie, dass wir eben die Leute nicht bekehren wollen, indem wir irgendwie mit dem Zeigefinger auf sie zeigen, sondern eher mit einem Augenzwinkern und mit einer Motivation, weil nur dann verändert man tatsächlich nachhaltig was.
Ertappt man sich dabei, dass man sagt, Moment mal, ich denke jetzt die ganze Woche drüber nach und bin damit total drin und sehr fasziniert. Ich muss aber verstehen, dass die anderen Leute vielleicht nicht ganz so fasziniert davon sind.
Habe ich tatsächlich so noch gar nicht wahrgenommen. Also weil wenn ich davon erzähle, dann stecke ich meistens eher die Leute damit an. Also mir wird oft nachgesagt, dass dann die Augen anfangen zu funkeln und ich da einfach für brenne. Und es ist nicht so, dass ich jemandem dann ja einen Schnitzel an die Backe rede oder so, sondern es ist eigentlich eher, dass daraus entweder eine Diskussion entsteht oder einfach ja ein total interessantes Gespräch, was auch natürlich die anderen oft dazu animiert, mal zu sagen, was deren Herzensangelegenheiten sind und kein Monolog, den ich dann führe. Gar nicht.
Wir sollten vielleicht mal ein bisschen darüber reden, wie ist die Idee entstanden und wann war denn der Moment, wo Sie gesagt haben, das ist nicht nur einfach so ein verrückter Einfall, wo ich sage, das klingt irgendwie interessant, sondern das ist etwas, das will ich ernst nehmen. Aus der kreativen Idee will ich ein echtes Projekt machen.
Die Grundidee oder der Schlüsselmoment war im Prinzip dieser Moment beim Tauchen, wo ich eben das Plastik im Meer gesehen habe. Und das war zu einem Zeitpunkt, als ich ein Thema für meine Abschlussarbeit gesucht habe. Und ich habe Architektur studiert und wir können halt Theater bauen, wir können Kindergarten bauen oder ein eigenes Thema mitbringen. Und mich hat das ganze Studium schon immer genervt, immer Sachen vorgelegt zu kriegen und nicht das machen zu können, was ich eigentlich so selber machen will. Und habe dann gedacht, gerade im Rahmen meiner Abschlussarbeit möchte ich mich einfach mal so ein bisschen freischwimmen und selber etwas entwickeln. Und ich hatte ziemlich exakt 6 Monate Zeit und habe mich in ganz, ganz vielen Bereichen schlau gemacht. Also das Thema eben nicht nur als Abschlussprojekt gesehen, sondern sehr schnell auch als Herzensthema. Habe ganz viele Interviews geführt, habe Leute an der Uni befragt, an verschiedensten Instituten zu verschiedensten Themen. Habe das Problem Plastik im Meer nicht als das gesehen, was es jetzt schon ist, sondern habe wirklich bei Null angefangen. Also habe die Entstehung der Ozeane mehr angeguckt. Warum sind die so wichtig? Wie entstehen Meeresströmungen? Wie setzen sich Kunststoffe zusammen? Seit wann gibt es Kunststoffe? Was haben die für eine Zusammensetzung? Wie konsumieren wir eigentlich? Warum gibt es das Problem überhaupt? Und aus diesen ganzen Ideen ist dann meine Abschlussarbeit entstanden, die erstmal nur dafür gedacht war, mein Studium zu bestehen. Aber schon während diesen 6 Monaten habe ich gemerkt, okay, das ist ein Thema, was ich nicht nach 6 Monaten einfach abschließen kann.
Wie viel von Ihnen als Person steckt in dem Projekt? Ist Marcella Hahnsch jetzt so eine Wasserratte und so dem Meer verbunden, dass sozusagen das Mandat, das Meer wieder zu säubern, irgendwann mal eine logische Konsequenz war? Oder sind Sie über diese Idee dann plötzlich in das Thema reingegangen und haben gesagt, Mensch, da ist ungeheuer viel drin, was man machen kann?
Beides. Also da steckt sehr, sehr viel von mir drin. Ich liebe halt total die Natur. Das ist jetzt nicht nur das Meer, sondern groß geworden bin ich eigentlich eher im Wald. Und das Meer war für mich aber schon immer so der einzige Ort, wo ich wirklich mal abschalten konnte. Also hinsetzen, aufs Meer gucken und einmal Reset drücken. Und es ist so, dass ich ganz lange irgendwie immer das Gefühl hatte, da ist irgendwas, was ich machen muss, wo ich meine Energie reinstecken muss. Irgendein höheres Ziel sozusagen. Und das habe ich, glaube ich, damit einfach gefunden. Also da hat sich irgendwie der Kreis am Ende geschlossen. Also ich habe als Kind schon gerne auf der Bühne gestanden. Das tue ich jetzt heute mehrfach in der Woche so ungefähr. Und es waren viele Punkte, die sich irgendwie total gut ergänzt haben. Und ich merke gerade, dass ich damit irgendwie so mein Lebensziel verwirklichen kann.
Auf dem Weg haben Sie etwas gemacht, was sich viele Leute nicht trauen. Sie haben im Prinzip nochmal quasi zurück auf Null gestellt. Die erste Idee war ja zu sagen, der Müllsammler für Pacific Garbage Screening wird auf dem Meer sein. Es gibt ja ein Projekt in Holland, die tatsächlich dann auch die ersten Konstrukte aufs Meer gebracht haben. Aber Sie haben gesagt, nee, der effektive Weg ist eigentlich an der Flussmündung zu beginnen und nicht erst auf dem Meer, wo es sich dann vielleicht schon Leben angesiedelt hat, wo unklar ist, dass das gesammelte Plastik auch recycelt werden kann. Aber was ja bedeutet, alles, was Sie vorher gemacht haben, ist jetzt zwar eine gute Vorlage für den zweiten Lauf, aber jetzt erstmal nichts wert und es ist erstmal mehr Arbeit, bevor überhaupt was passiert. Wie lange schwitzt man dann eine Nacht drüber, bevor man sagt, okay, das mache ich jetzt?
Also wir haben im Team auch die Philosophie entwickelt, dass wir es halt wirklich realisieren wollen und dass wir was machen wollen, was halt die Welt verbessert. Und dann haben wir natürlich mit vielen Experten gesprochen, mit Meeresbiologen und uns natürlich nochmal von einem ganz anderen Aspekt mit ganz anderen Fachleuten in die Thematik reingearbeitet und haben dann irgendwann festgestellt, okay, wenn wir wirklich etwas verändern wollen, dann müssen wir einfach viel früher anfangen. Und das sind halt die Flüsse. Und ganz viele Experten, auch von großen Umweltschutzorganisationen, haben uns eben gesagt, dass man im Meer einfach zu spät ist. Also ich bin immer noch der Meinung, dass man da auch ansetzen muss. Aber wenn wir natürlich in den Flüssen ansetzen, sind wir einfach effizienter, können viel, viel mehr erreichen, langfristig gesehen. Und darum ging es uns halt. Und ja, es war ein Schritt zurück. Es hat uns auch definitiv einige Schritte zurückgeworfen, auch in der Technologie. Weil nämlich man nicht eins zu eins diese Plattform nehmen kann und in den Fluss setzen kann, was damit zu tun hat, dass in Ozeanen Orbitalströmungen herrschen, in Flüssen aber hauptsächlich Horizontalströmungen. Das heißt, die ganze Technik wird gerade adaptiert. Aber das Ziel ist ja nicht, auf Biegen und Brechen diese eine visionäre Plattform ins Meer zu bringen, sondern das Ziel ist es, eine Technologie zu schaffen, die tatsächlich Müll aus den Flüssen herausholt, bevor sie in die Meere gelangen. Und eben dieses übermorgende Ziel ist einfach wichtiger, als an irgendeiner Idee festzuhalten, die einfach nicht realisierbar ist. Und ich glaube, da haben wir eine ganz gute Entscheidung getroffen.
Schön zu sehen, dass ihr auch als Visionärin sozusagen auch noch den Realitätsbezug dann nicht verlieren wollen. Wie war das denn eigentlich, der Schritt überhaupt zu sagen, ja, ich will Visionärin sein, die so etwas macht? Sie haben ja erstmal als Architektin gearbeitet, so richtig straight und ganz traditionell. Das wäre ja so der Weg gewesen, mit Mitgliedschaft im Tennisclub und bei Branchenevents über neueste Architekturtrends zu sehen. Da wäre ja so ein Weg vorgezeichnet zu werden. Warum bricht man denn aus sowas aus und wie macht man so einen Cut, dass man sagt, ich erfülle nicht eure Erwartungen, ich mache das, wovon ich wirklich geträumt habe?
Also tatsächlich hat mir mein Job vorher, also ich habe 5,5 Jahre als Architektin gearbeitet, schon Spaß gemacht. Aber ich habe halt gemerkt, dass mein Herz einfach viel, viel mehr an der eigenen Sache hängt. Und dass ich, also wenn ich alt bin und auf mein Leben zurückblicke, möchte ich nicht irgendwie 10 Theater gebaut haben, sondern ich möchte was verändert haben in der Welt. Und das kann ich einfach mit dem Projekt viel, viel mehr als mit einer Mitgliedschaft im Tennisclub. Und von daher war es für mich eigentlich schon sehr, sehr früh klar, dass sobald die Möglichkeit besteht, ich da irgendwie ausbrechen werde. Und ich habe auch Jahre, bevor wir den Verein gegründet haben, meinen Job schon reduziert, habe nur noch 80% gearbeitet, damit ich wenigstens einen Tag die Woche hatte, wo ich ehrenamtlich irgendwie das Projekt aufbauen konnte, wo ich Strukturen schaffen konnte, wo ich ein Team zusammenstellen konnte, um das Ganze wirklich groß zu machen. Und da haben mir damals schon alle immer gesagt, bist du bescheuert, kannst du nicht machen und denk mal an später und Altersvorsorge. Und mein Dickkopf hat mir aber irgendwie gesagt, hey, das ist dein Ding, mach das. Und im Nachhinein bin ich sehr froh über diesen Dickkopf, weil der hat, glaube ich, ganz gut dazu beigetragen, dass wir heute da stehen, wo wir stehen.
Und wie entsetzt war dann die Reaktion aus 80% dann jetzt 100% nicht Architektur, sondern Meeresrettung geworden ist?
Am Ende natürlich total positiv und im Nachhinein unterstützt es natürlich, also gerade so aus dem Familien- und Freundeskreis unterstützt es auch total jeder. Aber gerade so am Anfang, als so nicht absehbar war, dass es irgendwann mal ein Vollzeitprojekt werden kann, war das natürlich schon ein mutiger Schritt und ich habe den selber nie so als so radikal wahrgenommen. Für mich war das irgendwie selbstverständlich. Aber ja, so Freunde, Familie haben zwischendurch schon gedacht, die spinnt irgendwie ein bisschen. Aber ja, das war schon gut so.
Was ich an dem Projekt auch sehr interessant finde, ist, dass es den denkbar sperrigsten Namen hat. Pacific Garbage Screening. Das rollt quasi von der Zunge. Ja, das erweckt ein total emotionales Bild, was es sein könnte, wenn man Ingenieur ist und in Konstruktionsplänen und so weiter denkt. Aber jetzt bei der Struktur vom Verein ist es ja so, dass zwei der drei wichtigen Posten letztlich mit Kommunikation zu tun haben. Sie haben einen Marketing- und PR-Beauftragten und sie haben dann auch eine Beauftragte für die Schulbildung. Das heißt, aus einem Projekt, was als Ingenieursprojekt, als Architekturprojekt gedacht war, plötzlich eins, was ein Kommunikationsprojekt wird. Wie verändert sich da Ihre eigene Wahrnehmung drauf? Haben Sie gesagt, okay, da muss ich jetzt auch ein bisschen daran was verändern, wie wir das präsentieren?
Schon, ja. Also wir haben tatsächlich über den Namen auch lange diskutiert, weil der ist tatsächlich der Originalname der Abschlussarbeit. Nachts entstanden im Studium, ich glaube irgendwie zwischen 4 und 5 in der Früh irgendwie total übermüdet. Wenn man die besten Ideen hat. So nach dem Motto, das Kind braucht noch schnell einen Namen. Und die Idee kam halt über den Great Pacific Garbage Patch. Das war vor ein paar Jahren eben der einzige, zu dem es wirklich auch schon Daten und Fakten gab. Und die Plattform sollte ja im Great Pacific Garbage Patch schwimmen. Dementsprechend eben Pacific Garbage Screening, weil auch das Screening hat verschiedene Übersetzungen, Filterungen und so. Von den Forschern wird das heute auch manchmal ein bisschen, ja, kann auch noch andere Bedeutungen haben. Von daher ist uns bewusst, dass der Name einfach schwierig ist. Aber zu einem Zeitpunkt, als uns das wirklich, als wir so bekannt waren, dass uns das irgendwann sperrig vorkam, da hatte der Verein mit dem Namen leider schon Preise gewonnen. Da war es einfach schon so bekannt. Hätten wir uns da umbenannt, dann hätten alle gedacht, so, wer sind die denn jetzt? Und das ist tatsächlich immer noch ein Thema. Ich denke, wir werden früher oder später auf jeden Fall einen knackigen Zunamen brauchen, gerade als Name jetzt für den neuen Prototypen. Der wird auch dann definitiv knackiger werden. Aber ja, dieser Name ist halt irgendwie schon eine Marke geworden an sich. Und Marken im Nachhinein nochmal zu verändern, ist natürlich extrem schwierig. Von daher, ja, leben wir da gerade mit.
Ein Teil von Ihrer Marke, jetzt nicht notwendigerweise so geplant, aber der Fakt steht da, ist ja, Sie mit Ihrer Person, Sie fühlen sich auf Bühnen ganz wohl, haben auch oft die Gelegenheit, dieser Leidenschaft nachzugehen. Und für Medien und für Berichterstattung ist es ja auch immer toll, wenn eine junge Frau mit einem Anliegen, die Welt besser zu machen, auf einer Bühne steht und das dann auch vermitteln kann. Wie hoch ist denn da die Versuchung, da wirklich über eine Selbstinszenierung nachzudenken, so die Greta Thunberg der Meere zu werden?
Gar nicht. Also das war auch nie meine Intention. Ich meine, ich stehe tatsächlich gerne auf Bühnen, aber nicht, weil ich, also auf Bühnen ja, aber zum Beispiel gucke ich ungerne in eine Kamera direkt oder werde fotografiert oder so. Das ist tatsächlich auch nicht meine Intention dahinter. Das hat sich so ergeben, weil ich eben die Initiatorin und Gründerin bin. Aber wir versuchen auch gerade immer mehr das Team mit reinzubringen, uns auch breiter aufzustellen. Inzwischen bin ich auch nicht mehr die Einzige, die Vorträge hält, sondern das machen die Kollegen halt auch. Und langfristig gesehen soll das auch so sein, weil klar werde ich als Initiatorin nie irgendwie diese Rolle ganz abgeben können. Aber es ist auch nicht so, dass wir sie gerade von uns aus irgendwie besonders noch stärken. Einfach weil das weder meine noch die Intention des Teams ist. Also da, wo es Sinn macht, ja, da bin ich auch gerne irgendwie, wenn es dem Projekt dient, in vorderster Reihe mit dabei. Aber ich habe auch nichts dagegen, wenn jemand anders Vorträge hält und mal Interviews gibt und so, also, sondern eher total gerne.
Mhm. Aber es ändert ja nichts daran, dass in dem Team Sie ja immer sozusagen zu dem Projekt immer die persönlichste Verbindung haben werden, ja. weil Sie es ja quasi geboren haben. Wie war denn dieser Gänsehautmoment, als Sie jetzt da im Testkanal sozusagen das erste Modell gesehen haben, was jetzt nicht mehr nur eine Zeichnung auf dem Papier ist, sondern tatsächlich, da ist was im Wasser und muss sich in den Wellen jetzt bewähren.
Also für mich war das mega Gänsehaut. Ich glaube, so der allererste Gänsehaut-Moment für mich war schon ziemlich am Anfang, als auf einmal ich von unserem Projekt sprechen konnte und nicht mehr nur von meinem Projekt. Das war für mich so, wo ich dachte, wow, da stehen jetzt auch ganz viele andere Leute noch irgendwie mit dabei. Und als jetzt dann im letzten Jahr, wir hatten ziemlich lange ja nicht Startschwierigkeiten, sondern mit Ehrenamtlichen ein Projekt wirklich umzusetzen, ist unheimlich schwierig. Vor allen Dingen ohne Räumlichkeiten, ohne Ressourcen, ohne Finanzierung. Und dass wir im letzten Jahr wirklich diesen Schwung gemacht haben, vom Papier eben in die Versuchshalle, dann hängt da auf einmal dieser 3 Meter Primotyp am Kran und geht ins Wasser und es funktioniert. Also es war für mich so, wow. Das ist echt, also es war auf einmal so ein Moment, okay, ich träume das nicht alles nur, sondern wir sind gerade echt auf dem Weg, da was zu entwickeln und ja, das war schon Magic.
Und teilen Sie das mit anderen Leuten? Also gibt's den Social Media Account Marcella Hansch, wo dann auf Instagram die Bilder vom Prototyp Launch zu sehen sind oder ist das eher immer noch eine private Angelegenheit?
Tatsächlich eher noch privat. Also ich habe natürlich einen Social-Media-Account und einen Facebook-Account und LinkedIn und so. Und hin und wieder poste ich auch Sachen, wenn ich unterwegs bin. Aber wenig, also ich bin jetzt kein Influencer oder so. Das heißt, über mich privat oder private Sachen poste ich eigentlich gar nicht. Und auch wenn so Momente, die für mich irgendwie im Projekt vielleicht auch wichtig sind, die feiere ich dann eher mit dem Team, als dass ich das direkt in die Außenwelt tragen muss. Also wir haben halt auch einen offiziellen Kanal, wo wir dann wirklich große Schritte launchen werden. Also das war jetzt erstmal ein interner Test, der wird aber jetzt in den nächsten Wochen auch nach außen kommuniziert, auch dokumentarisch begleitet. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich so ein Influencer bin, der jetzt, wo jeder jeden Tag weiß, wo ich bin und was ich mache. Eben auch, weil es nicht diese Selbstinszenierung ist, sondern weil es halt ums Projekt geht. Und ja, ich weiß nicht, ob es das da braucht, dass ich da mich immer inszeniere. Das möchte ich, glaube ich, auch gar nicht.
Aber wie verzweifelt ist denn der Kollege, der Marketing und PR machen muss, dass Civic Garbage Screening so eine private Veranstaltung ist, dass jetzt so gar nicht nach außen jetzt irgendwie die großen Social Media oder sonstigen Botschaften getragen werden?
Das ändert sich gerade ein bisschen. Also das ist der Clemens und der musste im letzten Jahr schon ein bisschen leiden, weil er natürlich immer aus der Forschung berichten wollte, aber gerade auch in Kooperation mit Partnern wir auch nicht immer alles berichten dürfen. Und das ist ein total schmaler Grad ist aus, was kommunizieren wir nach außen und dem, wie, was passiert eigentlich wirklich. Weil wir haben auch tatsächlich die Kritik im letzten Jahr bekommen, ach, da passiert ja gar nichts und ihr macht ja gar nichts und ihr redet ja nur. Und Clemens wusste ja, was alles passiert und er meinte, ich möchte gerne einfach zeigen, was wir alles tun. Und das wird sich in diesem Jahr aber ändern. Also wir haben letztes Jahr viele offizielle Partnerschaften auch jetzt schließen können, wo jetzt am Ende, also wir auch ab diesem Jahr anfangen können zu kommunizieren. Das durften wir letztes Jahr leider alles noch nicht. Das heißt, in diesem Jahr wird er definitiv glücklicher werden, denke ich mal, mit den ganzen Sachen, die wir jetzt dann in den nächsten Wochen und Monaten auch nach außen tragen.
Wie macht man das eigentlich, die Suche nach Partnern? Ich meine, geht man da hin und sagt, hallo, ich bin Architekturstudentin, und ich suche Partner, mit denen ich zusammen die Weltmeere retten kann. Ist das so eine Strategie, die funktioniert?
Witzigerweise mussten wir das noch nicht machen, weil bisher tatsächlich jeder Einzelne, sei es von Partnern aus der Forschung bis hin zu Mitgliedern, bis hin zu PR-Anfragen oder Vortragsanfragen, alle auf uns zukamen. Wir haben ungelogen noch nicht einmal aktiv jemanden bisher angeschrieben, weil wir einfach gar nicht die Kapazitäten gerade haben. Das wird sich auch in diesem Jahr mal ändern, weil wir einfach langsam gucken müssen, dass wir auch langfristige Finanzierung bekommen. Gerade finanzieren wir uns halt nur aus Spenden. Aber bis dato hatten wir wirklich, muss ich sagen, die Luxusposition oder auch das Glück, dass ja alle Anfragen von außen auf uns zukamen.
Aber Sie suchen jetzt nicht nur, und das ist dann vielleicht ein bisschen der Werbeblock für Ihre Initiative, Sie suchen ja nicht nur Partner auf der wissenschaftlichen Seite, die das Projekt inhaltlich voranbringen können. Sie suchen auch Sponsoren, die erstmal die Finanzierung sichern und die eben auch so Sachen wie Schulbildung und so dann erst möglich machen mit ihren Investitionen. Wo suchen Sie die? Was ist Ihr Lockruf an diese Partner, dass sie sich da mit ins Boot begeben?
Genau, also wir sind jetzt tatsächlich in diesem Jahr, werden wir einen großen Schwenk machen, eben dadurch, dass wir jetzt was Handfestes haben, eben den Prototypen dieses Jahr auch ins Wasser hängen können. Wir haben im letzten Jahr ein Produkt für die Umweltbildung entwickelt. Das ist der Umweltbildungskoffer, das Emergency Kit, wo im Prinzip, also es sind 2 Koffer, einmal für die Grundschule, einmal für die Sekundarstufe 1, wo ganz viele Schulmaterialien, Experimente drin sind, die als Ergänzung für den Schulunterricht gelten und die idealerweise natürlich an jede Schule gehen sollen. Wir als Verein können uns das aktuell gar nicht leisten. Also wir können nicht ganz Deutschland mit diesen Koffern ausstatten. Das heißt, da suchen wir gerade Sponsoren, eben die sich dann auch mit Logos, mit Veröffentlichungen, mit Marketingkampagnen natürlich auch damit, ja, ich sage jetzt mal blöd gesagt, schmücken können. Aber die natürlich das auch total fördern können, weil wir sind darauf angewiesen, dass wir da auch finanzielle Unterstützung bekommen. Und auch im Bereich Forschung brauchen wir natürlich jetzt auch für die Entwicklung große Geldgeber, Investoren, die mit uns das Ding groß machen. Weil das ist ja das, also wir sind bisher tatsächlich mit Kleinspenden und mit einem relativ schlanken Budget echt weit gekommen, was ich ja auch vor 2 Jahren noch nicht gedacht hätte, dass wir das alles praktisch aus, ja, Kleinspenden und Eigeninitiative irgendwie stemmen können. Aber wir haben es geschafft und wir haben den Punkt erreicht, an dem wir jetzt, auch interessant werden für Geldgeber. Sei es durch Kooperationen, sei es durch Investitionen, sei es durch Sponsoring, durch gemeinsame Kampagnen. Und da sind wir natürlich total offen, was auch die Unternehmen angeht, die da auf uns zukommen. Führen da auch gerade schon viele Gespräche. Und ja, ich würde mich freuen, wenn uns da natürlich nochmal durch ein bisschen finanzielle Unterstützung der Schritt in die Flüsse und am Ende auch dann natürlich der Rollout gelingt.
Bei der Suche nach Geldgebern oder nach der möglichen Finanzierung, haben Sie ja so ein bisschen die Erfahrung gemacht, dass nicht jede Idee gleich gut ist, so vor dem Auge der deutschen Wirtschaft und der deutschen Gesetzgeber? Also sprich, wenn ich eine Idee für eine verrückte neue App habe, kann ich ein Startup gründen und kann Startup-Pitches und so weiter Geldgeber finden, die mir überhaupt die Arbeit möglich machen. Wenn ich aber eine gemeinnützige Idee habe, da ist da ja sehr schnell Ende Gelände. Wenn Sie es mal so ein bisschen schildern, wo war so der Punkt, wo Sie da gesehen haben, da geht nicht so richtig viel mehr und wie haben Sie das jetzt gelöst?
Also was halt schwierig war, alleine schon, weil die Anfragen kamen am Anfang schon immer, ja, habt ihr euch denn auf den Fonds beworben und euch da irgendwie Forschungsanträge geschrieben und so? Und das ist halt als gemeinnütziger Verein teilweise gar nicht möglich. Das heißt, alleine schon die Rechtsform, die wir gewählt haben, hat uns an Grenzen gebracht. Also ist natürlich nicht interessant für Investoren, ist eben nicht dafür gemacht, um tatsächlich Forschungsgelder zu beantragen und ist am Ende auch natürlich aus Haftungsgründen, wir haften da sehr viel privat, für eine Entwicklung von einer Technologie natürlich auch nicht die beste Form. Das heißt, wir haben jetzt parallel noch ein Startup gegründet, mit dem wir überhaupt erstmal, ja, nach den ganzen bürokratischen Hürden, die wir da hatten, jetzt erstmal rechtsmäßig die Möglichkeit haben, überhaupt diese Schritte zu gehen. Also Förderanträge zu stellen, Geldgeber zu suchen, Kooperationen zu machen und so weiter. Und ja, also wir sind da auch immer noch am langfristig weiterplanen, wie man das Ganze wirklich auch langfristig so gestaltet, dass wir damit Erfolg haben. Vor allen Dingen eben gemeinnützigen Erfolg, also dass halt es nicht darum geht, wie Sie eben sagten, wir haben nicht die App entwickelt, mit der man innerhalb von einem Jahr irgendwie Millionen generiert und dann den besten Exit macht. Sondern uns geht es ja darum, das auch langfristig mit weiterzuentwickeln und umzusetzen. Uns geht es nicht darum, das in 2 Jahren möglichst gewinnbringend zu verkaufen. Und das ist teilweise in der Wirtschaftslandschaft noch nicht so ganz angekommen, dass es tatsächlich jungen Leuten darum geht, was Gutes zu tun und nicht um, wer fährt jetzt in 3 Jahren von uns die dickste Karre. Also darum geht es uns halt nicht.
Also Sie haben ja das wichtigste Asset von Start-up-Gründern, Leidenschaft für das Projekt.
Definitiv.
Aber ein Erklärungsproblem, wenn es dann darum geht zu sagen, was kann dann der Venture-Kapitalist, der hier investiert, eigentlich für seine Investition erwarten? Gibt es Venture-Kapitalisten oder Business Angels, die in gemeinnützige Start-ups tatsächlich investieren würden?
Es gibt tatsächlich immer mehr Konstrukte, die auch dieses Social Entrepreneurship sich auf die Fahne schreiben, also denen es auch wirklich um einen positiven Impact eben nicht nur renditemäßig, sondern auch impactmäßig sozusagen geht. Und natürlich überlegen wir uns, wie kann das langfristig sich rentieren, wie kann man damit am Ende Geld machen. Und das wird auch irgendwann passieren. Unser eigener Anspruch ist natürlich, dass man das Projekt damit langfristig refinanzieren kann, weil das wird sich nicht die nächsten 20 Jahre nur mit Kleinspenden tragen können. Das ist schon klar. Und natürlich kann man aber in so einer Forschungsphase, wo wir ja gerade stecken, also mitten in der Entwicklung, können wir noch nicht sagen, das gibt den und den Benefit am Ende. Weil viele fragen uns immer, was holt ihr denn an Müll so aus dem Fluss raus? Da muss man erstmal wissen, was ist denn überhaupt drin? Und diese Datenbasis gibt es zum Teil noch gar nicht. Das heißt, wir sind da teilweise wirklich, müssen nochmal Grundlagenforschung machen, weil es die Daten einfach noch gar nicht gibt. Und bevor ich nicht weiß, wie viele Mengen an Müll ich heraushole, kann ich auch nicht sagen, wie viel kann man denn mit dem Müll am Ende verdienen, wenn ich die Zahlen noch nicht mal kenne. Und das ist gerade so ein bisschen schwierig, aber auch ein Punkt, an dem wir natürlich arbeiten, auch ein Business Case zu erstellen, wie kann es später aussehen, wie kann man damit Geld verdienen, was kann man mit diesem Müll auch machen. Weil wir persönlich sehen den Müll auch nicht als Müll, sondern vielmehr als Ressource. Der basiert halt auf Erdöl, eines der endlichen Ressourcen auf unserem Planeten. Und das einfach nur zu verbrennen, ist für uns halt kein Business Case, sondern eher eine intelligente Verwertung, um damit eben das ganze langfristige Horizont zu finanzieren.
Wie geht's Ihnen eigentlich damit, dass diese Vision eigentlich immer in jeder Phase nochmal ein Stückchen größer werden muss? Also es hat begonnen mit, ich bin mit von Plastikmüll unter Wasser belästigt worden. Das ist schlecht, der Müll muss da raus. Jetzt sind wir bei dem, da müssen tatsächlich konkret Geräte vor den Flussmündungen zu Wasser gelassen werden. Und jetzt denken Sie aber schon drüber nach, was mache ich denn mit dem ganzen Plastik, was ich da raushole, wo ja sich dann auch eine ganze Menge praktische Probleme stellen, wie das dann wirklich zu einem Wertstoff gemacht wird, wie das zu einer Ressource werden kann. Und ich vermute mal, wenn es dann irgendwann mal so weit ist, dass tatsächlich die Modelle zu Wasser gelassen werden können, wird es dann auch mit vielen Regierungen und so weiter Verhandlungen geben müssen, wie das als Infrastruktur überhaupt dann machbar ist. Vielleicht werden da Gesetze für geändert werden müssen. Wenn man mal so als spät in der Nacht mit einem Studentenprojekt angefangen hat, gibt es dann irgendwo das Moment, wo man sagt, jetzt ist auch mal genug?
Ja, es ist tatsächlich krass, wenn man einmal so ein Steinchen ins Wasser wirft, was das für Wellen schlägt und was da auch alles noch mit zu tun hat. Also viele Themen haben Sie ja gerade schon angesprochen. Da kommt halt dazu, wir dürfen die Schifffahrtsrinnen in den Flüssen natürlich nicht blockieren. Wir müssen natürlich gucken, wem gehört dieser Müll eigentlich im Wasser? Weil gehört er irgendwem? Wenn er jemandem gehören würde oder einen Anspruch darauf stellen würde, wäre er gleichzeitig aber auch verantwortlich dafür, dass er überhaupt da drin ist. Das heißt, es ist schwierig, da einen Verantwortlichen zu finden. Dann das Thema, sind es die Regierungen, sind es die Gemeinden, sind es Privatpersonen? Also es ist tatsächlich ein ziemlicher Rattenschwanz, der da dran hängt, auch bürokratisch gesehen. Fängt schon bei Meeresmüll an, der noch nicht mal eine offizielle Deklaration hat. Also normalerweise gibt es Nummern und für Meeresmüll gibt es das einfach noch nicht. Das heißt, auch wenn wir jetzt Forschungsarbeiten machen, dürfen wir eigentlich gar keinen Müll irgendwo lagern, weil es Mülllagerungen dürfen halt nur Entsorger machen. Und das heißt, wir müssen es als Forschungsmaterial deklarieren lassen. Also die Bürokratie ist da die Hölle. Das ist wirklich, also wie viel wir in den letzten 2 Jahren uns nur mit so bürokratischem, ich sage jetzt mal Kleinscheiß, rumschlagen mussten, das ist schon hart. Auf der anderen Seite wird natürlich irgendwie gerade so von der Öffentlichkeit so, ach ja, ihr kümmert euch darum, das Thema, dann kümmert euch doch bitte auch darum, dass jetzt Plastik endlich mal verboten wird und dass in den Supermärkten Plastik verschwindet und ihr müsst doch eigentlich da ansetzen und da ansetzen und die Leute bekehren und dann müssen wir auf einmal die eierlegende Wollmilchsau für alles auf einmal liefern. Und das ist natürlich auch schwierig. Wir versuchen an ganz, ganz vielen Punkten schon anzusetzen, aber wir können nicht gleichzeitig alles machen. Also wir können nicht, ja, wir können ja auch nicht großen Industrien verbieten, auf einmal irgendwas zu produzieren. Wir können mit ihnen sprechen und natürlich auch irgendwie überlegen, was man gemeinsam machen kann. Aber was an einen dann auf einmal für Ansprüche gestellt werden, wofür man überall auf einmal noch verantwortlich sein soll, ist teilweise auch schon ein bisschen absurd. Also muss man auch manchmal mal ein bisschen die Kuh im Dorf lassen und so ein bisschen Schuster bleibt bei deinen Leisten, gucken, dass man erstmal das macht, was wir eigentlich machen wollen, nämlich eine Technologie entwickeln.
Erwischen Sie sich dabei den Moment, wo Sie sagen, hier muss ich mich ganz massiv abgrenzen, damit ich meine Idee eigentlich auch rette, dass die nicht von zu vielen Leuten vereinnahmt wird und für andere Dinge verwendet wird, was sie eigentlich nie sein sollte?
Bisher noch nicht so. Was wir selber merken, dass halt die Anfragen, die kommen, uns manchmal so ein bisschen vom Weg abbringen, wo wir denken, ach ja, das ist auch ein cooles Thema und da müssen wir uns eigentlich auch drum kümmern, dass wir selber eher so ein bisschen gucken müssen, dass wir auf unserem Weg bleiben, also den roten Faden beibehalten. Und ja, da haben wir auch jetzt regelmäßig Strategiesitzungen, wo wir uns wirklich mal zusammensetzen und sagen, okay, Leute, jetzt mal alle wieder auf die gleiche Fahrbahn und da ist der Weg und da müssen wir hin. Zum Beispiel das Thema Umweltbildung, das ist so ein positives Gegenbeispiel, weil da kamen total viele Anfragen von Schulen, von Kindern, von Initiativen, die gesagt haben, hey, wir hätten gerne Materialien, wir würden das Thema gerne im Unterricht behandeln, wir würden gerne das Thema bei uns im Arbeitskreis irgendwie mit einbringen. Und es gibt kein Material, habt ihr nicht was für uns? Und da haben wir irgendwann gesagt, wow, eigentlich darüber können wir eine unglaubliche Zahl an Menschen erreichen. Kinder sind Multiplikatoren, die bringen das Thema natürlich zu den Eltern, in die Familien. Und wenn wir Kinder spielerisch aufklären können, wenn die groß werden, werden die ganz anders mit diesem Thema heranwachsen. Und das ist halt unsere Zukunft. Und da sind wir wirklich darauf eingegangen, dass wir gesagt haben, okay, das ist so ein wichtiges Thema, das machen wir. Und da haben wir uns jetzt auch wirklich ja fast ein Jahr lang Zeit genommen, mit Lehrern gesprochen und wirklich Materialien entwickelt, die auch über die Bundesländer hinaus, weil dann, wenn man sich erstmal mit den ganzen Schulministerien auseinandersetzt, dann ist es auch wieder so ein Thema. Und da sind wir halt wirklich dann darauf angesprungen und haben gesagt, das machen wir, weil es wichtig ist. Nur wie gesagt, manchmal müssen wir ein bisschen gucken, dass dass nicht zu viel von außen kommt, sondern dass wir unser Ziel nicht aus den Augen verlieren.
Wie ist es eigentlich, wenn Sie andere Leute treffen, die jetzt vielleicht gerade ein Startup gegründet haben oder die an ihrem Ort oder vielleicht auch auf Bundes- oder auf internationaler Ebene irgendwie ein gesellschaftliches Thema vorantreiben? Sehen Sie das Leuten an, die da so auch diesen Schritt gemacht haben von diesem, man müsste doch einmal so für die Idee kämpfe ich, weil ich finde sie gut, das ist meine Idee. Haben die was anderes im Blick als die normalen Mitbürger?
Manchmal tatsächlich, ja. Also ich lerne ja echt viele Leute kennen. Und das meiste ist, oder das, was einem dann oft auffällt aus so einem Gespräch, ist dieses Feuer in den Augen. Daran sieht man sehr schnell, ob jemand wirklich das von sich aus macht. Oder es gibt ja auch so diese Projekte, die so ja eher von außen herangetragen werden. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass ich jeden auf der Straße erkenne, der irgendwie ein cooles Projekt irgendwie aufgebaut hat. Das wahrscheinlich nicht. Aber gerade so in Gesprächen merkt man doch sehr schnell, und da ist dann auch sofort so eine Wellenlinie irgendwie da, dass man merkt, ach cool, was bist du denn? Und da ist auch überhaupt nicht so ein Konkurrenzdenken da, gar nicht, sondern es ist eher so ein, ach cool, und dann kann ich dich mit dem vernetzen und wenn du da Hilfe brauchst, also da ist sofort immer so ein, ja, so ein gegenseitiges Commitment, was irgendwie so stumm direkt da ist.
Und negativ gefragt, was sind denn so die schlimmsten Kreativkiller, die schlimmsten Töter von solchen Ideen?
Bürokratie. In der Tat. Also wenn ich überlege, wie viel ich mit Anwälten, Steuerberatern, Papierkram, Finanzsachen, Gemeinnützigkeitsgesetzen, Satzungen und so. Also das ist sowas, das mache ich auch nicht gerne. Es ist wichtig und man muss natürlich eine saubere, fundierte Basis haben. Aber das ist sowas, boah, da könnte ich drauf verzichten. Also ich würde lieber nach außen gehen, mit Menschen reden und einfach machen, anstatt erstmal monatelang irgendwelche Konstrukte absegnen zu lassen und dann hat man doch irgendwas nicht berücksichtigt. Und also diese Bürokratiehölle ist etwas, in der ich nicht gerne schmore.
Wenn Sie heute so nach dieser langen Zeit der Entwicklung jetzt auf das Garbage Screening Project schauen, also und jenseits des Glamours, dieses schillernden Namens drauf gucken, was für Sie dahinter steht, ist es diese Summe an vielen kleinen technischen Dingen, die da noch irgendwie zu bewältigen sind, wo man sich dann irgendwie noch an der Konstruktion und an den Vorschriften und an der Gesetzgebung und so weiter dann abarbeiten muss? Oder ist das eher für Sie ein Ding, was sich über die Emotionen, über die menschlichen Reaktionen, über die Beziehungen zu Partnern und so weiter definiert?
Natürlich ist es beides. Ich persönlich bin natürlich total auf dieser emotionalen Schiene unterwegs. Das heißt, ich kann auch nicht anders als ich kann dabei auch meine Emotionen nicht abstellen. Also total neutrales Gespräch über das Thema führen wird bei mir, glaube ich, gar nicht funktionieren, weil relativ schnell irgendwie so dieser Funke auch wenn es gab Vorträge, wo es mir so schlecht geht, wo ich überhaupt tatsächlich mal keine Lust hatte, weil ich einfach dachte, oh Gott, das bringt gerade nichts. Und sobald ich auf der Bühne stehe, ist so wie so ein Schalter umgelegt und dann, bumm, dann brennt die Flamme. Deswegen auch diese Vision am Anfang, aber natürlich auch immer mit dem Realitätsaspekt. Es ist nicht nur eine Idee, von der wir erzählen, sondern wir wollen es auch umsetzen. Und da ist ein emotionaler Vortrag genauso wichtig wie die Konstruktionsschraube, die natürlich durchdacht sein muss, die DIN-Anforderungen entsprechen muss und sonst was. Also das heißt, da müssen wir alles irgendwie abdecken und da bin ich inzwischen froh, dass wir vom Team so interdisziplinär aufgestellt sind, dass alle Kompetenzen abgedeckt werden und dass ich nicht auch noch dafür verantwortlich bin, dass die Schraube jetzt DIN-konform ist, sondern dass wir uns da im Team so gut aufgestellt haben, dass das ja auf verschiedenen Schultern verteilt ist.
Haben Sie schon mal Gedanken darüber gemacht, was das Projekt als Marke definiert?
Ja, natürlich. Also wir haben zum Beispiel eine ganz klare Vision und eine ganz klare Mission. Und unsere Mission ist im Prinzip, dass wir eine innovative Technologie entwickeln wollen, aber eben auch ökologisch inspirieren wollen. Und diese Inspiration ist halt auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt eben, um das Ganze nach außen zu tragen. Und bewusst eben Inspiration und nicht irgendwie reine Bildung oder so, weil wir Menschen schon auch im Herzen erwischen wollen und nicht nur irgendwie im Kopf. Also es muss beides passieren. Also Kopf und Herz ist da irgendwie sehr, sehr eng zusammen. Und unsere langfristige Vision ist aber vor allen Dingen eine verantwortungsvolle Gesellschaft auch eben für diese sauberen Meere zu generieren. Weil natürlich können wir nicht mit einem kleinen Start-up langfristig die ganze Welt verändern, sondern das muss durch Menschen passieren. Und wenn wir langfristig die Ozeane, die halt für uns alle eine Lebensgrundlage sind, also wenn wir die jetzt zumüllen und wir irgendwann keinen Sauerstoff mehr bekommen, dann haben wir ein Problem. Mhm. Das heißt, wir wollen eigentlich unsere Gesellschaft zu so einem, ja, verantwortungsbewussten Handeln nicht hinleiten, sondern hin inspirieren, damit eben auch, ja, nach uns in zukünftigen Generationen noch, ja, der Planet bestehen kann.
Wie muss ich mir die Inspiration vorstellen? Weil längst nicht jeder wohnt an einer Flussmündung, wo er dann irgendwann einmal den Plastiksammler sehen kann und sehen kann, dass da Arbeit geleistet wird. Wie funktioniert sozusagen der Transmissionsriemen, zu sagen, diese Arbeit tut was Gutes und soll dich inspirieren, vielleicht auch selber was dazu beizutragen?
Vor allen Dingen, also gerade auch jetzt bei dem Thema Umweltbildung, indem wir den Kindern, ja, die Kinder dazu bringen wollen, das Meer zu lieben. Weil etwas, was man nicht kennt, das ist erstmal fremd und da hat man auch erstmal nichts mit zu tun. Und gerade Deutschland lebt nicht jedes Kind am Meer, aber auch in vielen anderen Ländern nicht. Und erst wenn man etwas hat, was man kennt, was man lieben lernt, dann hat man auch den Drive, das Ganze zu schützen. Und das ist für uns ein unglaublich wichtiger Antrieb, dass wir sagen, wir wollen einfach das Thema Meer näher bringen. Das heißt, auch in diesen Bildungskoffern geht es nicht um unser Projekt, eigentlich gar nicht, sondern wirklich um Inhalte, um Maskottchen, die eben das Meer lieben lernen lassen. Und das ist halt das, was wir vor allen Dingen Kindern mitgeben wollen. Diese, ja, die Liebe zum Meer. Und die können wir, glaube ich, also auch das ganze Team, jeder von uns hat so seine eigene Geschichte, seine eigene Motivation dahinter, seien es Meeresbiologen, seien es Surfer, seien es Leute, die einfach total gerne einfach am Meer sind. Und jeder kann durch seine eigene Geschichte eben diese Liebe total gut, ja, weitergeben. Und das ist für mich viel eher Inspiration, als zu sagen, hey, du hast eine Plastikflasche in der Hand und du bist jetzt schuld, weil das bringt leider nichts.
Sie haben diese Liebe zum Projekt im Team drin. Sehen Sie auch, dass Sie Fans draußen haben, die schon so diese emotionale Bindung dazu haben? Also Liebe ist da immer so ein großes Wort von Dingen, die gerade noch entwickelt werden, aber die mehr sind als nur irgendwie so rational daran interessiert, was da entsteht.
Ja, schon. Also wir kriegen super viel Feedback und wir haben, glaube ich, ganz viele Leute damit so ein bisschen angesteckt mit dieser Inspiration. Also das kriegt man ja viel mit über Social Media und sowas. Aber eben alleine auch, der Verein ist jetzt 3 Jahre alt und wir haben schon über 1000 Fördermitglieder, die uns teilweise mit kleinen Beiträgen zwar unterstützen, die natürlich das Projekt aber langfristig gesehen total tragfähig machen. Und das finde ich immer so, ja, für mich ist das eine totale Motivation, wenn dann da Feedback kommt und so ein Danke nach einem Vortrag trägt mich manchmal tagelang weiter. Einfach weil das für uns natürlich eine total schöne Bestätigung ist, dass wir eben andere Leute berühren und dass es eben nicht so ist, ach ja, danke, check weiter, sondern dass viele auch nachhaltig davon irgendwie, ja, in ihrem eigenen Alltag das Thema aufnehmen. Und das ist genau das, was wir erreichen wollen.
Worum Sie kämpfen, ist ja jetzt auch ein bisschen banaler, aber nicht minder präsent. Ein großes Thema in der Werbung aktuell. Das geht von Händlern, die jetzt irgendwie Plastikprodukte aus dem Sortiment rausnehmen. Das geht von großen Kampagnen, wo plötzlich eine Natur und das Kämpfen für mehr Natur im Mittelpunkt steht. A, ist das etwas, was Sie für sich nützlich finden, wo Sie sagen, da passiert was, was in unsere Richtung geht? Und B, hat Sie da schon jemand mal angesprochen, ob Sie da vielleicht irgendwie als Partner zur Verfügung stehen?
In der Tat, also erstmal, als wir gestartet sind, gab es das Thema in den Medien noch nicht so. Also damals, als ich die Masterarbeit geschrieben habe, musste ich wirklich ewig recherchieren, um mal einen Artikel irgendwo zu finden. Also da war das in den Medien noch gar nicht präsent. Von daher dieser Schwung, der jetzt natürlich auch in den Medien stattgefunden hat, der hilft uns natürlich auf jeden Fall, definitiv. Und natürlich werden wir inzwischen auch angesprochen und gefragt, hey, wollt ihr nicht Partner werden, weil das ist gerade unser Thema. Und also viele andere, die halt gerade darauf anspringen, merken natürlich, dass wir das schon viel länger irgendwie so verfolgen, das Ziel. Und die Anfragen gibt es und die Gespräche gibt es auch auf jeden Fall. Manchmal machen sie Sinn, manchmal nicht so. Aber erstmal sind wir natürlich für jedes Gespräch total offen. Weil uns freut es natürlich, dass gerade so ein Umschwung stattfindet. Ich würde das auch, also Thema Greenwashing ist natürlich ein ziemlich kritisch gesehenes. Für mich macht es ab dem Zeitpunkt Sinn, wo wirklich nach außen hin aber dieses Bewusstsein damit auch gedreht wird. Und das ist halt wichtig, ne? Sobald das Bewusstsein da ist, findet auch ein Umdenken statt.
Zum Markendating gehören ja immer zwei. Also einer, der wirbt und einer, der die Werbung annimmt und der die Werbung dann irgendwann mal annehmen soll, der hat ja auch immer eine Vorstellung davon, wer ihm gefällt. Deswegen die Frage an Sie, was wären denn so Traummarken, wo Sie sagen, ich finde, mit denen könnten wir richtig gut zusammenarbeiten?
Oh, das ist tatsächlich schwierig, weil ganz viele sind natürlich interessant. Einmal zum einen was vielleicht auch eher ein bisschen absurd klingt, aber die Kunststoffindustrie, weil die natürlich so eigentlich unser komplettes Konträr sind, aber das sind auch die, die wir im Prinzip mit verändern müssen. Und ich würde auch jetzt nicht die beschuldigen wollen, sondern eher gucken, wie kann man mit denen zusammen eine Lösung finden, weil wir können im Kleinen noch so viel irgendwie verändern, wenn die ganz Großen eben nicht mitziehen sozusagen. Auf der anderen Seite, es gibt ganz, ganz viele, mit denen ich mir vorstellen könnte. Deswegen fällt es schwierig, ohne jetzt irgendwie Werbung für irgendwen zu machen. Seien es Supermarktketten, die, also Händler im Prinzip, die natürlich diese Plastikprodukte vertreiben und die dringend davon runter müssen. In einigen Argumentationsketten kann ich auch verstehen, dass Plastik manchmal Sinn macht. Aber gerade so diese Einwegverpackungen, die wirklich nur 20 Minuten irgendwie genutzt werden, machen halt einfach auch keinen Sinn. Und da auch eine gemeinsame Kommunikation zu finden, weil was wir nicht machen, wir verteufeln Plastik nicht komplett. Also es gibt viele Bereiche, in denen es Sinn macht. Und in unserer heutigen Zivilisation könnten wir ohne Plastik auch gar nicht mehr leben. Das heißt, wir verteufeln Plastik nicht, aber wir hinterfragen natürlich teilweise die Intelligenz des Menschen, wo wir überall Plastik einsetzen und ob dieses intelligenteste Lebewesen auf der Erde da tatsächlich so weit denkt, weil es sich gerade die eigene Lebensgrundlage irgendwie wegnimmt. Das ist für mich dann manchmal schon so die Frage, okay, wo hört da die Intelligenz des Menschen vielleicht doch irgendwie auf?
Das wäre jetzt nicht der Podcast Love Brands, wenn ich nicht die Frage stellen würde. Können Sie ja eigentlich anderen Leuten, die jetzt vielleicht gerade zu Hause sind und sich überlegen, ich habe da schon immer diesen Traum gehabt, können Sie denen mit den Erfahrungen, die Sie in den letzten 3 Jahren gemacht haben, können Sie denen empfehlen, diesen Traum zu leben? Oder sagen Sie, da muss man sich auf eine ganze Menge Arbeit einstellen?
Auf jeden Fall. Also ich würde nie jemandem abraten, seinen Traum umzusetzen, auf gar keinen Fall. Also was halt definitiv hilft, ist Kommunikation, einfach drüber reden. Auch teilweise manchmal mit Leuten, die gar nichts mit dem Thema zu tun haben, die dann aber genau wegen diesem Blickwinkel mit Ideen um die Ecke kommen oder irgendjemanden kennen, der jemanden kennt, wo dann auf einmal sich eine Tür öffnet. Und was man halt schon ein bisschen braucht, ist natürlich, also den habe ich glaube ich auch ganz schön, einen Dickkopf, sich auch nicht ermutigen lassen. Weil das haben viele Leute versucht, mir halt zu sagen, warum es nicht funktionieren kann und warum ich als junge Frau bescheuert bin, so ein Projekt auf die Beine zu setzen und dass ich da doch ganz anders drangehen muss. Da bin ich ganz froh, dass ich manchmal nicht auf Menschen gehört habe, die mich entmutigen wollten. Auf der anderen Seite habe ich aber auch so viele tolle, inspirierende Menschen kennengelernt, die mich dann genau auf der anderen Seite ermutigt haben, weiterzumachen. Und auch wenn man manchmal denkt, okay, bringt alles nichts und Kopf in den Sand und jetzt reicht's. Das sind meistens dann die Momente, in denen so irgendwoher so ein Fünkchen kommt und dann doch wieder was passiert. Man so denkt, wow, krass, okay. Und irgendwie hat das Universum da, glaube ich, so, ich weiß nicht, wo es das immer herholt, aber meistens, wenn man irgendeine Aktion macht, kommt von irgendwoher so ein Zeichen, wo auf einmal wieder was weitergeht. Und das Universum ist da irgendwie ein total guter Partner geworden von mir.
Das ist mit Sicherheit der beste Partner, den man haben kann. Was ist denn der größte Schreckmoment, auf den man sich einstellen muss, auf dem Weg zur eigenen persönlichen Love Brand?
Natürlich, wenn man irgendwie denkt, oh Gott, wir kriegen es nicht weiter finanziert. Das sind immer teilweise noch so Schreckmomente, wenn man so auf den Finanzplan guckt und so denkt, oh Gott, wenn jetzt nicht was passiert, dann können wir in 3 Monaten den Laden dicht machen. Das sind wirklich auch so Angstmomente, die man manchmal durchstehen muss. Manchmal auch Streit dann auf einmal, der irgendwie aufkommt, weil auf einmal dann doch Themen aufploppen und einige Leute anderer Meinung sind und man eigentlich sagt, wir wollen doch alles Gleiche und warum streitet man sich jetzt auf einmal? Ist aber manchmal auch bereinigend und gut, also konstruktiver Streit bringt einen auch auf jeden Fall weiter. Aber grundsätzlich wüsste ich jetzt keinen Punkt, der mich ja so gestoppt hat, dass ich sage, nicht weitermachen. Ja, im Gegenteil.
Und zum Schluss, wir haben das Gespräch ja sozusagen mit einer Vision begonnen, vielleicht zum Schluss nochmal eine Vision. Wo stehen Sie in 10 Jahren? Sind Sie dann die Plastikkönigin von Deutschland oder machen Sie vielleicht dann wieder Architektur?
Architektur werde ich nicht mehr machen. Mein Ziel wäre es, dass ich nicht irgendwie eine Königin bin oder so, nein, gar nicht, sondern dass wir unser Projekt so weit gebracht haben, dass wir funktionierende Plattformen haben, die in vielen Ländern schon eingesetzt werden, dass wir eine funktionierende Infrastruktur dafür geschaffen haben, dass wir das Thema Umweltbildung auch über Deutschland hinaus so weit betreiben, dass wir ganz, ganz viele Kinder weltweit dem Meer näher bringen können und dass wir den Planeten ein Stückchen weiter dahin gebracht haben, langfristig plastikfreier zu werden.
Und gehen Sie dann auch wieder tauchen ohne Angst?
Wahrscheinlich ja.
Dankeschön für das Gespräch.
Gerne, vielen Dank.
Love Brands, der Horizont Podcast.